Markus 4, ab Vers 35. Nachdem wir letzte Woche Geschichtenstunde hatten, gibt es heute wieder volle Action. Ich möchte auch, dass ihr seht, dass im Zusammenhang zwischen letzten Mal und zwischen dem, was wir heute durchnehmen werden. Jesus hat letztes Mal Gleichnisse erzählt über Gottes Wort. Und er hat uns darüber gesprochen, wie wichtig es ist, wie wir Gottes Wort hören, mit welcher Einstellung. Aber wir haben auch gesehen, dass Gottes Wort voll Macht ist und voll Kraft ist. Es ist lebendig und wirksam. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern es vollbringen, wozu es ausgesandt ist. Und das ist das, was wir in den nächsten Ereignissen hier illustriert sehen werden. Gottes Wort, Jesu Wort, es hat Vollmacht und Kraft. Auf sein Wort hin wird ein Sturm gestillt. Auf sein Wort hin wird ein dämonenbesessener Mann befreit. Dämonische Mächte müssen weichen auf das Wort Jesu. Auf sein Wort hin werden Kranke geheilt, werden Tote auferweckt. Das ist eine machtvolle Sache, wenn der lebendige, ewige, allmächtige Gott spricht. Lass uns den Text heute lesen. An jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, seht ihr, dass es derselbe Tag war, an dem er die Gleichnisse erzählt hat. Und er sagt zu ihnen, lasst uns zum jenseitigen Ufer hinübersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Schiff mit, wie er war. Und andere Schiffe waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass das Schiff sich schon füllte. Und er war hinten im Schiff und schlief auf einem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen. Er aber wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Jesus, wir beten heute Morgen, dass du uns dein Wort öffnest, dass wir in unserem Herzen wirklich verstehen können, was du uns sagen willst. Öffne unser Verständnis. Hilf uns durch deinen Geist. Amen. Es ist Abend und Jesus sagt zu seinen Jüngern, kommt Jungs, lasst uns rüberfahren auf die andere Seite des Sees. Warum wollte Jesus rüberfahren? Sehen wir in der nächsten Geschichte, Anfang vom Kapitel 5. Es gab dort einen Mann, der von Dämonen besessen war, der in einer ziemlich miserablen Situation war. Und Jesus wollte diesen Mann befreien. Wir werden dann weiterlesen, nachdem er das getan hat, sind sie gleich wieder zurückgefahren an das andere Ufer wieder. Wir sehen daran, dass Gott jeden einzelnen Menschen schätzt. Es heißt in Vers 36, sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Schiff mit, so wie er war. Interessanter Vers, wie war Jesus? Er war müde. Er war erschöpft. Und er legt sich hinten im Schiff hin und pennt gleich ein. Das ist wieder so eine Begebenheit, wo wir sehr gut die Menschlichkeit Jesu sehen. Jesus war vollkommen Mensch, wie wir. Jesus wurde müde, wie wir. Jesus kann dich verstehen, wenn du dich manchmal ausgepowert und müde fühlst. Ich habe hier ein Bild von einem Schiff mitgebracht. Es war ein Schiff, wo wir letztes Jahr am See Genezareth unterwegs waren. Das Schiff, mit dem Jesus gefahren ist, war wahrscheinlich kleiner. Die Leute sagen zwar, es ist ein Nachbau von Schiff, so wie es damals am See gefahren sind, Aber wir werden im Kapitel 6 in Markus lesen, dass die Jünger gerudert haben in dem Schiff, mit dem sie unterwegs waren. Also wahrscheinlich war es doch etwas kleiner. Wir lesen im Vers 36 weiter. Sie nehmen ihn im Schiff mit, wie er war, und andere Schiffe waren bei ihm. Interessanter waren noch andere Schiffe. Und die Leute in diesen anderen Schiffen oder Booten haben dasselbe durchgemacht, wie die Jünger, die mit Jesus in dem Boot waren. Und manchmal in unserem Leben, wenn wir Stürme erleben, haben wir manchmal so das Gefühl, oh Mann, das ist einzigartig, das, was ich durchmache. Ich bin allein. Niemand kennt das, was ich durchmache. Nobody knows the trouble I've seen. Keiner weiß, wie es mir geht. Niemand versteht mich. Aber wisst ihr was, das ist nicht wahr. Die meisten schweren Dinge, die wir durchmachen, sei das Liebeskummer oder Krankheit oder Einsamkeit, das sind Dinge, die jeder dann und wann in seinem Leben durchmacht. Es ist einfach Teil von unserem Leben. Und ich denke, es gibt mehr Leute, die dich verstehen, als du in der Zeit dir denkst. Und du musst nicht alleine durchgehen. Zumindest nicht, wenn du Teil von Gottes Familie bist. Wir wollen füreinander da sein, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Wir wollen einander tragen, einander ermutigen, füreinander beten. Du musst deine Nöte nicht verbergen, durch die du durchgehst. Red doch mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, der du vertraust, drüber. Lass uns füreinander da sein und lass uns einander tragen und sensibel sein für die Nöte der anderen. Wir sitzen alle im selben Boot. Es ist einzigartig, was du durchmachst. Vers 37. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass das Schiff sich schon füllte. See Genezareth war berühmt berüchtigt dafür. See Genezareth liegt so um die 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Und gleich nördlich von dem See ist ein ziemlich hohes Gebirge, das Hermongebirge. Das ist so um die 2800 Meter hoch. Da liegt im Winter Schnee drauf, da kann man Skifahren da oben. Also wir haben hier 3000 Meter Höhenunterschied in etwa. Und bei entsprechenden Druckverhältnissen konnte das passieren, dass die absteigende kalte Luft, die von oben von dem Hermon herunterkam, durch dieses Tal, was sich direkt nördlich vom See Genezareth befindet, diese Luft wird dann förmlich hinuntergezogen, durch den Unterdruck und trifft unten auf die warme Luft auf dem See. Und das gibt dann gewaltige Turbulenzen. Da wurden schon Wellenhöhen von 8 Metern und höher gemessen. Also das ist nicht irgendwie so ein kleiner Wind, sondern das ist ein echter Sturm. Ganz plötzlich auftreten konnte. Wenn ich das lese, ich denke immer an diesen Film, Der Sturm. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat. Wo es auch finster ist und Nacht ist und dieses Schiff von diesen riesen Wellen gepeitscht wird. War eine dramatische Situation. Wir lesen hier, das Schiff wurde von den Wellen bedeckt. Es war Nacht, es war finster. Die Wellen schlagen in das Boot. Und die Jünger kriegen die Panik. Und erinnert euch, dass viele von den Jüngern Fischer waren. Die haben gelebt auf diesem See. Also wenn die Angst gekriegt haben, dann war das ein großer Sturm. Dann war es wirklich brenzlig. Die haben geglaubt, ihre letzte Stunde hat geschlagen. Und ich glaube, die haben alles getan in ihrer Kraft, was ihnen möglich war. Die haben nicht mal sich darum gekümmert, Jesus aufzuwecken. Sie haben sich gedacht, wir sind die Fischer, wir kennen uns aus, wir sind die Seemänner, er ist der Zimmermann, er ist der Prediger. Lass ihn pennen, was weiß der schon von Stürmen? Ich kann mir vorstellen, die Jünger haben wirklich alles getan, was sie wussten, was man tut als Fischer, wenn man in ein Unwetter gerät. Aber irgendwie hat es nichts gebracht, der Sturm war zu groß. Und die Situation wurde immer schlimmer und die Wellen wurden immer höher. Und dann irgendwann haben sie die Panik bekommen. Kennst du das? Kennst du Stürme in deinem Leben? Situationen, die überwältigend scheinen? Vielleicht eine Krankheit, in der du dich hilflos fühlst? Vielleicht, wenn der Arzt sagt, das ist Krebs? Vielleicht Stress im Job? Vielleicht irgendein Kollege oder irgendeine Person, die dir den letzten Nerv raubt? Vielleicht ist es ein Beziehungsproblem oder Liebeskummer oder Einsamkeit auf der anderen Seite. Finanzielle Probleme, wenn die Aktienkurse plötzlich auf Talfahrt gehen oder du verlierst deinen Job, hast Schulden, die du nicht zurückzahlen kannst, wirst angefeindet, weil du Christ bist, weil du Jesus liebst. Stürme in unserem Leben. Vielleicht gehst du gerade jetzt durch so einen Sturm durch. Und ich möchte, dass ihr hier seht, dass die Jünger nichts dafür konnten, für diesen Sturm. Die haben nichts falsch gemacht. Ich meine, manchmal haben wir Stürme in unserem Leben, an denen wir selber schuld sind. Stürme wegen unserer eigenen Sünde, die wir selbst verbockt haben, wo wir einfach das ernten, was wir gesehen haben. Ich kann mich an solche Stürme in meinem Leben erinnern, wo ich gebrochenes Herz hatte, weil ich mich von meinen Gefühlen habe leiden lassen und nicht von Gottes Wort. Und ich einfach furchtbar schlechte Entscheidungen getroffen habe. Aber dieser Sturm hier, das war nicht so ein Sturm. Es war nicht der Fall hier. Sondern im Gegenteil, es war Gottes Wille. Die Jünger waren hier vollkommen in Gottes Willen. Sie sind Jesus gefolgt. Was hat Jesus gesagt? Lass uns rüberfahren auf die andere Seite des Sees. Sind seinem Willen nachgefolgt. Und das ist auch was, was ich dir versprechen kann. Wenn du Jesus wirklich nachfolgst, dann musst du mit Widerständen rechnen. Das ist immer so. Es wird Personen geben, die dich abhalten wollen davon, wirklich Jesus nachzufolgen. Es wird Leute geben, die sagen, hey, sei nicht so radikal. Oder Mann, du bist durchgeknallt, du bist verrückt. Das haben sie zu Jesus gesagt. Es wird Leute geben, die sagen, ja, du musst doch Kompromisse eingehen im Leben. So kann man nicht leben, wie du lebst. Es wird Leute geben, die vielleicht zu dir sagen, hey, wenn du nicht auf mich hörst, wenn du so radikal bleibst, wenn du keine Kompromisse eingehst, dann werde ich dir Probleme bereiten in deinem Leben. Dann werde ich dir das Leben schwer machen. Und so gibt es Leute, die uns Widerstand leisten manchmal. Aber darüber hinaus haben wir auch unser Fleisch, unsere selbstsüchtige, sündige Natur. Die hat kein Interesse daran, Jesus nachzufolgen. Die will sich nicht selbst verleugnen. Und dann über das hinaus gibt es noch Satan und seine Freunde, die uns davon zurückhalten wollen, dass wir hingegebene Christen sind, dass wir Reich Gottes bauen. Und das ist ein interessantes Detail hier. Es gibt hier vielleicht einen Hinweis, der darauf hinweist, dass hier mehr als Naturgewalten im Spiel waren bei diesem Sturm. Als Jesus den Sturm bedroht, spricht er dieselben Worte zu diesem Sturm, die er im Kapitel 1 zu den Dämonen gesprochen hat, wo er einen Dämon ausgetrieben hat aus einem besessenen Menschen. Und erinnert euch daran, Jesus war unterwegs, um einen Dämonen auszutreiben auf der anderen Seite des Sees. Und so könnte es sein, dass dieser Sturm höhere Mächte mitgemischt haben, die diese Naturgewalten für sich gebraucht haben und manipuliert haben. Es ist nicht interessant in unserem Leben, wenn du Entscheidungen triffst, Gottes Willen zu tun, Schritt im Glauben zu tun, dass dann die verrücktesten Dinge passieren, die dich abhalten wollen, dem nachzufolgen. Ist oft so. Gerade wenn du große Schritte machst. Ich kann mich erinnern, wo ich vor Jahren hier nach Grünstadt gekommen bin. Und Gott mir gesagt hat, okay, das ist, wo ich will, dass du hingehst. Und Gott hatte ziemlich klar zu mir gesprochen. Gedacht, okay, ich habe seine Stimme gehört und bin einfach gegangen. Wusste nicht wirklich, wo ich leben werde, von was ich leben werde, wo ich hinkommen werde. Und haben gedacht, okay, suchst dir einen Halbtagsjob. Habe ein halbes Jahr keinen Job gefunden. Das ging so lange, bis ich wirklich fast am Ende war mit einer Ersparnis und dann gesagt habe, Gott, wenn du jetzt nicht eingreifst, dann bin ich bankrott, dann gehe ich wieder heim. Und meine Eltern und Freunde haben gesagt, hey, du machst einen Riesenfehler. Das ist durchgeknallt, was du hier tust. Das macht man nicht, du musst auf deine Sicherheiten achten. Wer wird dir mal eine Rente bezahlen? Und gerade zu dieser Zeit, wo ich hier keinen Job gefunden habe, habe ich ein tolles Jobangebot in Wien bekommen. Es schien alles versucht, dich abzuhalten, dem nachzufolgen, was Gott zu dir gesprochen hat. Und wenn du Jesus folgst, musst du mit Widerständen rechnen. Das ist eine Sache, aber darüber hinaus gibt es auch Dinge, die passieren in unserem Leben, wo du nichts dazu kannst. Wo du keine Kontrolle hast über die Umstände. Dinge vielleicht, die du überhaupt nicht verstehst, warum dir das passiert. Solche Ereignisse wie deine Eltern lassen sich scheiden. Oder deine Firma geht pleite und du stehst plötzlich ohne Job da. Oder vielleicht eine Krankheit. Ich denke an meinen kleinen Neffen Daniel, der Epilepsie hat. Das ist ein Sturm in seinem Leben, in dem Leben seiner Eltern. Wie erklärst du diese Dinge? Ärzte können selbst nicht wirklich erklären, wo das herkommt. Vielleicht so Dinge, wo deine Emotionen plötzlich verrückt spielen, weil deine Hormone irgendwie einen Kick haben und verrückt spielen. Dinge, über die wir nicht wirklich Kontrolle haben in unserem Leben. Leute, die dich angreifen, nicht weil du irgendeinen Mist baust, sondern einfach weil du Jesus liebst und sie das nicht ausstehen können, seine Gegenwart in deinem Leben. Und die Jünger waren hier überwältigt von diesen Umständen. Die Jünger waren in Verzweiflung. Und schaut hier, was tat Jesus? Er hat gepennt. Vers 38, und er war hinten im Schiff und schlief auf dem Kopfkissen. Habt ihr jemals das Gefühl gehabt, dass Gott schläft in eurem Sturm? Habt ihr euch je gefragt, Gott, wo bist du? In eurer schweren Zeit, wo du Gott nicht spürst, wo er scheinbar nicht da ist, wo du nichts siehst. David kannte solche Zeiten. Im Psalm 44 betet David, erwache, warum schläfst du, Herr? Wach auf! Verwirf uns nicht auf ewig. Warum verbirgst du dein Angesicht? Vergisst unser Elend und unsere Bedrückung. Hast du Jesu gebetet? Ich mag das. Das Schöne ist, dass Gott solche Gebete aushält. Wir dürfen ehrlich zu ihm kommen. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. So wie wir sind. Und dann heißt es weiter im Vers 38, und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Das war jetzt nicht so sehr ein Hilferuf als eine Anklage. Ich glaube, die Jungs haben gar nicht so wirklich gerechnet damit, dass Jesus eingreift. In ihrem Denken hier schlagen die Wellen in das Boot und sie sind am Untergehen. Es ist vorbei. Und sie sind frustriert mit Jesus. Sie sagen zu ihm, kümmert es dich nicht, dass wir alle sterben. Dich inklusive. Wie kannst du pennen, Jesus? Nimm wenigstens einen Eimer und hilf zu schöpfen. Vorwurf war, Jesus, wir sind dir egal. Du bist gleichgültig im Angesicht unserer Not. Und vielleicht können wir das tun, dass wir Gott anklagen. In unseren Stürmen und ihm Vorwürfe machen. Und was für ein falsches Bild von Gott es ist, wenn wir solche Dinge zu ihm sagen. Erinnert euch daran, dass Jesus im gleichen Boot war, im gleichen Sturm. Und wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, dann ist Jesus in deinem Herzen. Dann bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Und Jesus ist in deinem Boot, sozusagen. Du bist nicht allein in deinem Sturm. Die Jünger sehen Jesus hier schlafen und die Jünger waren schockiert über seinen inneren Frieden in diesen wildesten Umständen. Und nicht nur das, Jesus hätte sich um noch viel mehr Dinge Sorgen machen können. Ich sehe in diesem schlafenden Jesus hier ein Bild von völligem Frieden in wildesten Umständen. Er hat sich Sorgen machen können über die Mordpläne, die die religiösen Leiter geschmiedet haben. Er hat sich Sorgen können darüber, dass seine Familie ihn für verrückt erklärt hat. Er hat sich Sorgen machen können über diese überwältigenden Nöte der Volksmengen. Es wirklich zu viel war, um jeden Einzelnen dienen zu können. Er hat sich Sorgen machen können um die Zukunft. Ich meine, er wusste, dass er ans Kreuz gehen würde. Jesus hätte genug gehabt, um ihm schlaflose Nächte zu bereiten. Aber trotzdem war Jesus fähig zu schlafen. Jesus war nicht besorgt. Er hatte absoluten Frieden. Und er hatte Frieden, nicht weil alles so glatt ging und weil alles so schön war und so okay war. Nein, er hatte Frieden mitten in dem tosenden Sturm. Warum? Weil er wusste, dass er in Gottes Hand ist, in der Hand seines liebenden Vaters. Und Jesus spricht zu seinen Jüngern und zu uns in Matthäus 10. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Und sagt er zu uns, fürchtet euch nun nicht. Ihr seid viel wertvoller als Sperlinge. Apostel Petrus sagt uns, werft alle eure Sorgen auf ihn. Denn er ist besorgt um euch. Er war hinten im Schiff und schlief auf dem Kopfkissen und sie weckten ihn auf und sprechen zum Lehrer, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen. Und er wachte auf. Ich mag das. Jesus schlief durch den Sturm, er schlief durch das Tösen des Windes, durch das Knarren und das Schaukeln des Bootes, durch die Wellen, die über ihn hineingestürzt sind, war wahrscheinlich völlig durchnässt. Aber als seine Jünger riefen, da wachte er auf. Wie eine Mutter, die im tiefsten Schlaf sein kann, wo das größte Chaos um sie herum sein kann, laut, größter Lärm überall. Und sie hört das kleinste Schreien ihres Babys. Und ist sofort hellwach und aufmerksam und dafür ihr Baby. So ist Gott zu uns. In Jesaja, Kapitel 49, in so einer Sturmzeit, durch die das Volk Israel durchgegangen ist. Da ist es Zion und sagt, verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. Und der Herr sagt, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollte selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Und ich sage dir, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Gottes Kind bist, dann sind diese Verse für dich. Gott ist besorgt um dich. Gott hört, Gott weiß, er sieht dich. Und er ist bei dir. Und er hat die Kontrolle. Der Wind bläst, die Wellen schlagen in das Boot. Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Jesus hatte absolute Vollmacht über den Sturm und die Naturgewalten. Er ist der allmächtige Gott. Und er hat auch deine Umstände absolut und völlig unter seiner Kontrolle. Gail Irwin hat mal eine Geschichte erzählt, wo er auch mit einer Touristengruppe auf so einem Boot unterwegs war, am See Genezareth, und das Wetter war schlecht, es war irgendwie stürmisches Wetter und es hat geregnet. Und irgend so ein Typ, der da mit war auf dieser Reise, hat sich gedacht, er ist cool und er macht den Spaß und was würde Jesus tun in der Situation? Und er hat sich hingestellt und hat auch versucht, den Wind zu befehlen und hat gesagt, schweig, verstumme. Und in dem Moment ist der Motor von dem Boot ausgefallen. Wetter hat sich dann verändert, aber der Motor ist ausgefallen. Ja, nicht jeder ist Jesus. Vers 40, und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Ich mag das. Wind bläst, die Wellen schlagen ins Boot. Die Jünger fürchten sich, haben die Panik. Jesus wacht auf, sagt, still, schweig. Absolute Stille. Und als nächstes lesen wir, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. War ein furchtbarer Tag im Leben der Jünger. Von einer Angst in die nächste. Und sie sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Ich finde das witzig. Und Jesus weiß die Jünger zurecht. Warum seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Warum habt ihr Panik? Habt ihr kein Vertrauen auf mich? Diese Sorgen und Stürme. Sorgen, Furcht in unseren Stürmen. Das ist immer ein Zeichen von Unglauben. Haben die Jünger wirklich geglaubt, dass sie untergehen werden und absaufen werden mit Jesus im Boot? Er hat sie gerade den ganzen Tag gelehrt über die Vollmacht seines Wortes. Und er hat zu ihnen gesagt, lasst uns hinüberfahren ans jenseitige Ufer. Sie hatten Gottes klare Wort. Sein klares Wort, seine klare Weisung. Und wenn Jesus sagt, lasst uns rüberfahren, dann werden wir nicht untergehen. Sie haben seinem Wort nicht vertraut. Und Jesus sagt, warum seid ihr furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Es war kein Problem für Jesus, dass Wind war und Wellen waren und die Umstände. Aber worüber Jesus besorgt war, war der Kleinglaube seiner Jünger. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Darauf kannst du eine Antwort geben. Er ist der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Der, der von sich gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Und er hält Wort. Und Jesus sagt zu ihnen, warum fürchtet ihr euch? Habt ihr keinen Glauben? Gott hat uns Verheißungen, absolut sichere Versprechungen in seinem Wort gegeben. Er hat gesagt in der Bergpredigt in Matthäus 6, seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Gott hat zu uns gesprochen im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Und er hat uns gesagt, dass denjenigen, die Gott lieben, dass denen alle Dinge zum Guten mitwirken werden, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge zum Guten. Warum lässt Gott Stürme zu in unserem Leben? Es ist zum Guten, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir ihm mehr vertrauen lernen, dass wir reifere Menschen werden. Unser Charakter und unser Glauben wird nicht in den leichten Zeiten gebaut, normalerweise, sondern in den schwierigen Zeiten. Er lässt Stürme zu in unserem Leben, damit wir zugerüstet werden, anderen Menschen zu dienen, die auch durch Stürme gehen. Damit wir Licht sein können in dieser Welt, wenn die Leute sehen, dass wir durch die gleichen Situationen durchgehen können, aber Jesus ist mit uns. Und er gibt uns einen Frieden, der unser Verstehen übersteigt, den wir selbst nicht begreifen können. Er lässt uns durch Stürme gehen, dass wir nicht selbst abhängig werden, selbstgenügsam, sondern dass wir von ihm abhängig bleiben, dass wir ihm ähnlicher werden. Wir haben die Verheißung, dass er die Stürme in unserem Leben absolut zu unserem Guten verwenden wird. In Johannes 16 hat Jesus gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe sie überwunden. Petrus schreibt uns, dass wir ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbteil haben, das in den Himmel aufbewahrt ist für uns. Und Judas schreibt uns in seinem Brief, dass er, Jesus, es vermag, uns zu bewahren und uns vor seine Herrlichkeit zu stellen, tadellos, mit Jubel. Leute, Jesus wird uns sicher auf die andere Seite bringen. Er wird uns sicher bringen in die Ewigkeit, in die Gemeinschaft mit ihm. Wir werden nicht untergehen, wenn wir gemeinsam mit ihm unterwegs sind. Gott liebt dich mit unendlicher Liebe. Das hat er am Kreuz bewiesen. Er sagt uns im Römerbrief im Kapitel 8, dass es nichts gibt, was uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Jesus hat uns nicht verheißen, dass wir keine Stürme haben werden in unserem Leben. Aber er hat uns verheißen, dass er mit uns sein wird in diesen Stürmen. Alle Tage bis ans Ende dieser Zeit. Jesus ist mit uns. Glaubst du? Das ist die Frage. Deine Antwort auf diese Frage der Jünger, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Diese Antwort wird bestimmen, ob du voll Furcht und voll Angst oder voll Frieden durch die Stürme in deinem Leben gehen wirst. Wir haben die Wahl. Wir können in diesen Stürmen, die uns garantiert sind in unserem Leben, wir können in diesen Stürmen entweder auf die Umstände schauen und Angst und Panik und Sorgen haben, oder wir können in den gleichen Umständen auf Jesus schauen und auf ihn vertrauen und wir können ruhen in unserem Stürmen, so wie er geruht hat. Er ist der Fels. Er ist ein sicherer Halt in stürmischen Zeiten. Er ist der Fels. Nicht du, nicht dein Sparbuch, nicht dein Rentenfonds oder deine Krankenversicherung oder dein Ernährungsplan oder irgendwelche Menschen. Er ist deine Sicherheit. Wenn du auf diese anderen Dinge vertraust, dann wirst du voll Angst und voll Sorgen leben und wirst am Ende alles verlieren. Aber wenn du dein Leben Jesus anvertraust und auf sein Wort vertraust, dann wirst du Frieden erfahren, hier und jetzt. Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Selbst Situationen, die wir nicht verstehen, wo wir nicht wissen, warum passiert mir das. Seinen Frieden jetzt und seinen Segen in aller Ewigkeit. Glaubst du? Vertraust du? Ich mag das auch hier. Seht hier in diesen Versen auch, dass Gott treu ist, selbst wenn wir untreu sind. Die Jünger waren kleingläubig. Aber Gott wird seine Kinder nicht fallen lassen. Und er hört sogar kleingläubiges Gebet. Und ich liebe das an dieser Geschichte hier. Jesus hat nicht gesagt, wisst ihr was, Jünger? Ich wollte euch eigentlich retten, aber wenn ihr keinen Glauben habt, dann, weißt was, lasst euch untergehen, sauft ab. Er ist nicht aus dem Boot rausgestiegen, übers Wasser weggelaufen und hat die Jünger absaufen lassen. Er ist treu. Und wir sind sicherer in unserem Leben, mit Jesus in unserem Leben, in einem Sturm, als irgendwo sonst ohne Jesus. Weil er ist treu. Aber worauf wir schauen in den Stürmen in unserem Leben, das wird bestimmen, wie wir durch diesen Sturm gehen. Ob wir das mit Magengeschwüren und mit Angst tun werden oder in Frieden. Wir können uns durch unseren Unglauben unser eigenes Leben schwer machen. Als ich vor bald 8 Jahren nach Grünstadt gekommen bin, ich gewusst habe, ich habe Gottes Ruf gehört, aber keine Ahnung gehabt hat, wie er mich versorgen wird. Ich habe am Anfang sehr viele Sorgen gemacht. Wovon werde ich leben? Wo werde ich leben? Ich hatte wirkliche Existenzängste und ich hatte Nächte, wo ich mir sehr viel Sorgen gemacht habe. Schlaflose Nächte. Aber ihr kennt die Geschichte, wie der Herr versorgt hat. Wirklich Wunder getan hat, wo ich von Keller, wo kein Licht war, keine Dusche war, in der Wohnung umgezogen bin, wo ich 3 Jahre umsonst leben durfte. Kann keiner erklären. Meine Ersparnisse am Ende waren, wo Gott mir dann einen Nebenjob geschenkt hat, genau zur rechten Zeit. War relativ weit weg, deswegen hat Gott mir auch ein Auto gegeben. Irgendjemand hat mir einfach sein Auto geschenkt. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, aber ich fahre manchmal jetzt in dem Auto, was ich jetzt habe, und denke mir, ach ja, du bist so gut. Es gibt keine Erklärung, warum ich gerade in dem Auto sitze. Ich kann mir das eigentlich gar nicht leisten. Und ich fahre ein schöneres Auto, als ich je hatte in meiner Studentenzeit. Und sonst wie. Okay, hat keine Klimaanlage und kein Luxus, aber ich sitze manchmal drin und denke mir, wow Gott, du bist echt gut. Ich kann es gar nicht packen. Gott gibt uns halt immer unbedingt das, was wir wollen, aber er gibt uns immer das, was wir brauchen. Und ich brauche ein Auto für den Dienst hier. Also versorgt Gott. Und ich erfahre das immer wieder. Wenn es eng wird, wenn ich einen Service fürs Auto brauche oder sogar für diesen Jordanien-Israel-Urlaub oder jetzt, wo E-Tribe da waren, Gott versorgt immer. Wo ich dann nach Israel gefahren bin, ich weiß bis heute nicht wer, irgendjemand in Amerika hat $500 auf mein Konto überwiesen. Ich habe noch immer keine Ahnung, wo das herkam. Jetzt, wo E-Tribe da war, hat mir jemand vorher gerade auch wieder Kuvert zugesteckt. Leute hatten keine Ahnung, aber Gott wusste die Bedürfnisse. Und wisst ihr was, in all diesen Kämpfen, in diesen Sorgen, in diesen Zweifeln, die ich damals hatte, habe ich mir einfach nur das Leben selbst schwer gemacht. Ich habe herausgefunden, die waren völlig unbegründet. Gott hat mich versorgt, so wie er es verheißen hat. Und ich habe jetzt schon fast 8 Jahre überlebt hier. Und wirklich, das ist ein Wunder. Und schaut euch um hier, als Gemeinde. Gott tut Wunder. Geht es euch nicht manchmal so, dass ihr hier durch unsere Räume geht und irgendwo euch der Mund offen bleibt? Mir geht es manchmal so. Hey, wir als so kleine Gemeinde, wir sollten uns es nie leisten können, in solchen Räumen zu sein. Das ist unmöglich. Aber Gott macht Unmögliches möglich. Und er beschenkt uns. Er hat uns versorgt. Und wenn wir nur wirklich hinschauen, dann erleben wir Gottes Wunder jeden Tag. Ich denke, wir sind nur schon so dran gewöhnt, dass es uns manchmal gar nicht auffällt. Aber wir erleben Wunder jeden Tag. Die Frauen könnten Wunder über Wunder erzählen, wie Gott Gebete erhört hat. Dinge, für die sie immer wieder beten. Montagabends. Ich sitze manchmal da, wenn ich so meine Rundbriefe schreibe und einfach diese Gebetsanliegen. Wir haben so eine E-Mail für Missionare, so eine Rundmail, wo wir Gebetsanliegen weitergeben können und Leute beten dafür. Und ich bin immer wieder erstaunt. Mir fällt das so im Alltag gar nicht auf, wenn du so mittendrin bist, aber wenn du dich mal hinsetzt und überlegst, okay, wofür haben wir gebetet und was hat der Herr getan? Es ist Wahnsinn. Gott erhört Gebet, er ist so treu. Er ist so treu. Und wenn du zurückschaust auf dein Leben, kannst du es auch sehen, dass Gott treu war. Ich kann es sehen in meinem Leben. Gott war treu. In finanziellen Krisen, in meinen Beziehungskrisen, in Einsamkeit, in Glaubensschritten, in überwältigenden Herausforderungen, wo ich nicht wusste, oh, wie werde ich das packen, im Alltagsstress. Sogar in meinem Versagen. Gott war treu. Und er hat mich immer wieder durchgebracht. Immer sicher durchgebracht. Gott ist so treu, er ist so verlässlich. Und ich hoffe, dass diese Erfahrungen mit Gott unseren Glauben stärken. Dass wir immer weniger furchtsame und Menschen voll Sorgen sind. Und immer mehr Menschen sein können, die diesen übernatürlichen Frieden erfahren. Weil wir wissen, Jesus ist in unserem Boot. Und er wird uns nicht fallen lassen. Das ist die Wahrheit. Er wird treu sein in all unseren Stürmen. Und wir werden viel mehr Spaß haben dran, wenn wir auf ihn vertrauen. Also Gott möchte uns heute Morgen einladen, in seinem Wort ihm zu vertrauen. Dass wir unsere Augen abwenden von uns selbst und von unseren Umständen und dass wir auf ihn schauen. Und wenn du heute Morgen hier bist und dein Leben vielleicht noch nie Jesus anvertraut hast, dann möchte er dich einladen, dass du dein Leben nicht länger auf dem Sand aufbaust, sondern auf diesem sicheren Felsen, der Jesus ist. Das ist ewiges Leben, das ist Lebensqualität. Ein Leben mit Jesus in unserem Herzen. Und nur das kann uns Frieden bringen, wahren Frieden in dieser Welt. Weil wir einen verlässlichen Gott haben, der uns lieb hat und der fähig ist, mit all unseren Schwierigkeiten umzugehen. Der alles unter seiner Kontrolle hat. Das ist unsere Hoffnung. Nicht, dass alles glatt läuft in unserem Leben, sondern dass Jesus da ist. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen für deine Treue und für deine Liebe in unserem Leben. Du bist so gut zu uns. Stärk unseren Glauben. Ich bete für die, die vielleicht gerade jetzt durch schwierige Zeiten gehen. Wir wollen diese Geschwister dir hinlegen und beten, Herr, dass sie das wirklich erfahren können und dass sie wirklich loslassen können, sich selbst und ihre Umstände, und dass sie auf dich schauen können und dass du sie mit diesem Frieden erfüllst, der das Verstehen übersteigt. Du hast verheißen, dass du das tun wirst, wenn wir uns nicht Sorgen machen, sondern stattdessen die Dinge dir im Gebet hinbringen und uns in deine Hände legen. Ich danke dir, dass wir dort sicher sind. Und wir lieben dich dafür, Herr Jesus, und wir beten dich an. Amen.